sind wir denn?
Hinter Google Links.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hinter Google Links, eurem Lieblingspodcast.
Wunderschönen guten Tag.
Ja, da sind wir wieder. Müssen wir uns noch vorstellen?
Ja, eigentlich? Immer. Ja? Immer. Echt? Ja, natürlich.
Na gut. Also, mein Name ist Olli.
Mein Name ist Nicole, hallo. Für die ganz Vergesslichen müssen
Für
wir
die
uns
ganz
doch
Vergesslichen.
Vorstellen. Du weißt doch, genau. Dass es Leute gibt, die ganz schlecht sind mit Namen.
Ja, das stimmt.
Und dann haben die nicht mal Gesichter dazu jetzt hier, ne? Weil wir sind ja hier ein gesichtsloser Podcast.
Gesichtsloser Podcast,
genau. Nicht ganz, aber ja.
Ja, unsere Gesichter sind ja schon auf dem Cover, also ganz gesichtlos
aber
sind wir nicht.
Man kann jetzt nicht wirklich sagen, dass wir immer noch so aussehen wie auf dem Cover.
Stimmt.
Dein Bart ist deutlich länger, meine Haare sind viel länger geworden und nicht mehr so wahnsinnig lockig.
Ja. Und ich wurde gestern übrigens gelobt, wenn ich das hier an der Stelle mal sagen darf, wo du gerade meinen Bart ansprichst.
Ja.
Ich fuhr im Supermarkt so eine Rolltreppe runter und da kam mir ein Mann entgegen, der sagte, einen schönen Bart haben Sie da.
Oh.
Er war also Mitte 20, Digga.
Oh.
Na gut, ne? Das hört man doch auch
Hast
mal
Hast du Telefonnummer direkt eingesackt und so?
Nee, aber ich habe ihn so über die Hand gestreichelt.
Oh, sexy.
Nein, habe ich natürlich nicht.
Na dann.
So, meine Lieben. Ein bisschen Klamauk. Ich hoffe, es sind alle wach und fit, denn wenn ihr das hört, war gestern der 1. Mai.
Ne? Ja.
Und davor war Tanz in den Mai und so. Ne? Also ereignisreiche Tage liegen hinter uns.
Ja.
Und zum Wachwerden für alle Brückentagsurlauber haben wir eine neue Folge vorbereitet. Das ist die Schnapszahl 33. Du bist heute dran. Du hast uns was Feines mitgebracht.
Ja.
Magst du schon verraten, um was es geht? Nee, ist ja Quatsch, ne? Du erzählst ja dann gleich die Geschichte oder hast du irgendwas vorab?
Es ist ein Frühlingsthema. Ich habe mir was Frühlingshaftes ausgesucht.
Ja, das passt doch perfekt.
Und ein bisschen passend zum Königstag, der letztes Wochenende in den Niederlanden war.
Ah.
Letzten Samstag. Königstag. Früher hieß der Königinnentag, aber jetzt haben die ja einen König, also muss es jetzt ein Königstag sein.
Das ist richtig, ja. Die haben ja gewechselt. Ne?
Richtig, genau.
Ich habe noch eine Reaktion und zwar auf deine Folge Nummer 31, also deine letzte Folge.
Mit Lucia Mohuli.
Frau im Schatten hieß die Folge, genau. Und zwar, ich lese einfach mal vor, so desinteressiert ich an Bauhaus auch bin, es macht immer Spaß, euch zuzuhören und was zu lernen. Euer Warulf.
Ach guck, danke.
Genau. Also vielen Dank an der Stelle. Das könnt ihr auch. Das war jetzt auf Spotify. Da kann man nämlich unter den Folgen, wenn ihr da mal reinschaut, da gibt es immer noch so eine Frage. Ne? Hat euch diese Folge gefallen und so weiter und so fort. Und da könnt ihr dann zum Beispiel das auch nutzen, um einen Kommentar dazulassen.
Ja.
So. Ich wäre mit meinem Latein am Ende.
Ach du Schande.
Ja. Das heißt,
darf ich
würde ich
ja jetzt auch nicht mit Latein anfangen. Ich bringe dir heute nur Türkisch und Persisch bei.
Oh, cool. Mega.
Nee, nicht ganz. Erstmal gehen wir heute in die Niederlande. Hatte ich ja schon angekündigt. Passend zum Königstag.
Super.
Ich wohne hier ja ganz nah an den Niederlanden. Ne? Das kann man hier vielleicht noch mal sagen. Also für uns ist es, wenn du mal bei mir bist, wirklich nur so eine halbe Stunde Autofahrt und dann sind wir schon in den Niederlanden. Das merkt man ja auch immer nur an dem veränderten Straßenasphalt, der dann plötzlich so schön glatt wird und die Radwege so schön breit und so.
Wenn es aufhört zu vibrieren in den Augen, dann ist man in Holland.
Genau. Was ist eigentlich für dich so ganz typisch Niederlande?
Mühlen. Mhm. So eine große Mühle, ne, wie man es früher hatte. Käse natürlich, ne? Käse aus Holland.
Der Gas.
Ja, wir haben dann die mit den Holzglocks. Ne?
Ja, Klompen.
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 Und Fußball schon mal nicht. Ne?
Nein.
Und dann dieses alte Schubladendenken mit den Wohnwagen auf der Autobahn. Ne?
Ja,
so,
ja.
Aber jetzt mittlerweile ist es natürlich ein bisschen anders geprägt. Ne?
Ja.
Jetzt verbinde ich als Erwachsener, sag ich mal, viel auch mit schönen Blumen, Fahrräder, wunderschöne Häuser, schöne Landschaften, sowas. Ne? Also viel positiver.
Irgendwelche Blumen oder ganz bestimmte Blumen?
Ja, die Tulpen.
Die Tulpen, ne?
Ja.
Richtig.
Das
wird die Niederlande sind bekannt für ihre Tulpen.
Genau.
Die Geschichte der holländischen Tulpe reicht sogar bis ins 16. Jahrhundert zurück.
Na.
Ja, verrückt. Die niederländischen Maler haben sich intensiv damit befasst. Und jedes Jahr feiert man das Tulpenfestival in Amsterdam. Und Amsterdam hat sogar ein eigenes Tulpenmuseum.
Verrückt.
Da war ich schon.
Ehrlich?
Mhm. Eine kleine Geschichte.
Bier wird ja auch in der Tulpe ausgeschenkt, ne?
Das nennt
man
doch
auch Tulpe. Ein klassisches Bierglas nennt man doch, glaube ich, eine Tulpe.
Nein, das
ist die, die Form hat.
Die Krone oben drauf. Ach, ist ja auch egal. Eine kleine Geschichte. Habe ich dir, glaube ich, schon erzählt. Mal gucken, ob du dich erinnerst. Auf Social Media schrieb letztens eine Frau begeistert, dass sie sehr günstig Tulpenzwiebeln erstanden habe und diese auch überall im Garten verteilt. Damit sie sich im Frühjahr an den wunderschönen bunten Tulpen erfreuen könne. Zu spät habe sie festgestellt, dass die Speisezwiebeln gepflanzt hatte und nun überall in ihrem Garten Zwiebeln züchtete. Lustig, weil das hätte mir tatsächlich auch passieren können. Hättest du aber gewusst, woher die Tulpe ursprünglich kommt?
Oh. Ich sag jetzt einfach mal, aufgrund so von Kolonialzeit und so, wo die Niederländer ja auch viel unterwegs waren, vielleicht aus dem vom Kontinent Afrika?
Nein.
Zufällig?
Nein.
Du guckst so ein bisschen mitleidig.
Nein. Ich dachte, du kommst jetzt drauf, weil ich gerade was über Türkei und Persien gesagt habe.
Ach so, ja, nee, habe ich wieder nicht aufgepasst. Klar, ja. Hast du es ja gesagt.
Also, erste Erwähnungen finden Tulpen in einem Gedicht von Omar Khayyam im 11. Jahrhundert. Die erste bekannte Illustration wurde auf einer Fliese im Palast von Sultan Aladdin Kaikubat bin Kaikavus gefunden, der Persien von 1220 bis 1237 regierte. Im 13. Jahrhundert, als Osman das Osmanische Reich gründete und Konstantinopel eroberte, wurden die Städte groß und die Gärten prachtvoll. Tulpen beherrschten die osmanischen Gärten und wurden als Glücksbringer auf Textilien gestickt, auf Fliesen gemalt, in Wolle gewebt und in Gedichten besungen. Die ersten Abbildungen dieser wilden Tulpen zeigen jedoch ganz schmale Blütenblätter und sehr filigrane Blumen, nicht so richtig vergleichbar mit den wuchtigen und schweren Kelchen, die wir zu heute zum Teil an Tulpen sehen. Wie gesagt, die Tulpe begann also ihr Leben als zarte Wildblume in Zentralasien im Kaukasus.
Verrückt.
Könntest du das so ein bisschen, so wo das so ungefähr liegt, Kaukasus, wüsstest du es auf einer Karte zu zeigen?
Nicht so gut. Da bin ich wirklich schlecht in dem Gebiet. Ich weiß, wo die Türkei liegt.
Vielleicht mal so ein bisschen noch mal einen Pinnnadel setzen bei Google Maps und die mal hier in die Shownotes packen oder
das
so.
Das können wir machen.
Oder ihr guckt einfach mal selbst bei Google Maps nach dem Kaukasus, wo das denn so liegt. Und ich erzähle euch mal, was denn da so für wilde, wunderschöne Blümchen wachsen. Die wilden Tulpen im Kaukasus sind nur wenige Zentimeter hoch und mit einer sehr relativ limitierten Farbpalette von brillantem Rot, Gelb und Orange. Ihre Samen verteilen sich im Wind und ihre Zwiebeln vermehren sich durch Teilung. Nicht viele Menschen kamen früher in diese abgelegenen bergigen Regionen, aber mit der Zeit brachten Reisende und Soldaten Zwiebeln und Samen nach Persien und in die Türkei. Konstantinopel, das heutige Istanbul, wurde im 16. Jahrhundert als eine der schönsten Städte der Welt betrachtet. Es war das Zentrum des Handels, des Verkehrs, der Kultur und der Politik. Die osmanischen Sultane liebten die Tulpe und ihre Palastgärten waren reich mit den Tulpen geschmückt. Die prächtigen Gärten der Stadt Istanbul waren legendär. Die Tulpe wurde sehr beliebt und entwickelte sich zum Symbol für Macht und Reichtum. Das Jahrhundert der Tulpen in der Türkei erreichte seinen Höhepunkt zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Jedes Frühjahr bei Vollmond gab der Sultan Ahmed III., von dem habe ich ein Bild aus einem ganz bestimmten Grund, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, der gab im Palastgarten immer ein beeindruckendes Tulpenfest. Diese kostspieligen Feste ruinierten den Sultan schließlich und er wurde unter anderem auch deswegen von unzufriedenen Verschwörern ermordet, die fanden, dass die Staatskasse zu leer wurde. Die Epoche wurde auch als Tulpenzeit bekannt. Das war circa 1703 bis 1730, also die gesamte Herrschaftszeit Achmeds III. War die Tulpenzeit im Osmanischen Reich. In Persien wurden der Handel und die Kultivierung der Tulpen streng geschützt. Es war verboten, außerhalb der Hauptstadt mit Tulpen zu handeln. Zuwiderhandelnde wurden schwer bestraft. Alle bestehenden und neuen Tulpensorten wurden präzise beschrieben. In dem ältesten bekannten Tulpenbuch werden 1588 Namen von gezüchteten Tulpen aufgezählt.
Boah.
Sultan Achmed III. Schenkte außerdem wichtigen Gästen Tulpenzwiebeln. Einer dieser wichtigen Gäste war der flämische Adlige Ogier de Busbeck oder Ogier, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Das Tulpenfieber übertrug sich auf Busbeck, Gesandter der österreichischen Habsburger am Hof des Süleyman I. Er schrieb mit viel Begeisterung über die Schönheit der Tulpe und brachte sie daher auch nach Europa. Der Name der Tulpe geht eigentlich auf Türkisch Tülbent bzw. Persisch Delband zurück und bedeutet auf Persisch Geliebte oder Geliebter. Ganz direkt übersetzt ist Del das Herz und Band ist sowas wie Binden, also etwas, was einem ans Herz gebunden ist. Busbeck, der Gesandte der Habsburger, missverstand das Wort, sodass Tulipa, der lateinische Name für die Tulpe, sich von Tulipan ableitet, was Turban bedeutet. Die Form der Tulpen wurde in der damaligen Zeit mit der Form eines Turbans verglichen. Und dafür habe ich auch das Bild von Achmed III. Mal rausgesucht. Der hat nämlich tatsächlich so einen Turban, der aussieht wie der Kelch einer Tulpe.
Cool.
Teilweise ist da oben dann auch noch so etwas andersfarbig, etwas abgesetzt, dass es wirklich aussieht wie einen Tulpenkopf sozusagen. Total tolles Bild. Müsst ihr euch bei Instagram mal anschauen. Der adlige Ogier de Busbeck schickte seinem Freund, dem Gelehrten Carolus Clusius oder französisch Charles de l'Ecluse, einige der Blumenzwiebeln. Dieser Clusius war ein französischsprachiger Gelehrter und Hofbotaniker im Kräutergarten des Kaisers von Österreich. Er war seinen Neuzugängen so zugetan, dass die Tulpen einen Ehrenplatz im Garten erhielten. Clusius wurde dann Professor in Leiden und nahm die Tulpenzwiebeln mit in die Niederlande. Also er ist quasi derjenige, der die Tulpenzwiebeln in die Niederlande gebracht hat.
Krass.
Er unterzog die Tulpen allerlei Proben und Untersuchungen und züchtete die Tulpen im Kräutergarten der Universität, dem Hortus Botanicus in Leiden. Dank dem sandigen Boden im holländischen Küstengebiet war das Züchten der Tulpen ein Riesenerfolg. Die ersten Rembrandt-Tulpen hatten geflammte Blütenblätter und wurden von bekannten niederländischen Malern aus dieser Zeit gemalt. Clusius untersuchte vor allem die Flammen und Streifen auf diesen Tulpen. Er wollte seine exotischen Blumenzwiebeln auch verkaufen, aber er forderte einen zu hohen Betrag für die Blumenzwiebeln, sodass niemand sie kaufte. Einige Herren mit Geschäftsgeist schlichen sich eines Nachts in seinen Garten und nahmen die Blumenzwiebeln mit. Diese gestohlenen Blumenzwiebeln sollen das Ausgangsmaterial für die Tulpenzucht in Holland bilden. So zumindest die Legende. Deren Wahrheitsgehalt kann nicht wirklich überprüft werden, aber das erzählt man sich, dass gestohlene Tulpen eigentlich der Grundstein waren für die tolle Tulpenzucht in den ganzen Niederlanden. Clusius aber legte sicher durch seine Untersuchungen die Basis für die niederländische Blumenzwiebelzucht und Tulpenveredelung. Auch führte Clusius unter anderem Blumenzwiebeln wie die Ranunkel, die Iris, die Anemone und die Narzisse aus Ländern rund um das Mittelmeer ein. Doch es war die Tulpe, die bei Clusius und seinen Mitstreitern besondere Leidenschaft weckte. Scheinbar war sie besonders wandlungsfähig. Blühte sie in einem Jahr noch einfarbig, weiß oder gelb, konnte sie im nächsten Jahr weiß und tiefrot geflammt austreiben. Erst im 19. Jahrhundert wurde entdeckt, dass dafür ein Virus verantwortlich war, der die eigentlich einfarbigen Blütenblätter mit flammenartigen Streifen durchzog. Hast du bestimmt schon mal gesehen, ne?
Ja, ja.
Ja, das ist ein Virus, der dafür sorgt, dass die zweifarbig sind.
Krass. Das macht mich baff.
Von Beginn an werden Tulpenzwiebeln in den Niederlanden nicht nur gesammelt und getauscht, sondern auch verkauft. Die Händler nennen sich Blümisten, die auch mit Wein, Getreide, Salpeter oder Seide handeln. Aber auch bei Rechtsanwälten, Ärzten oder Handwerkern kann man Blumenzwiebeln erwerben. Von diesen Tulpen. Als in Amsterdam um 1613 am großen Grachtengürtel gearbeitet wird, das sind diese Grachten, die eben die Innenstadt oder den eigentlichen Kern von Amsterdam umgeben, da gibt es ja mehrere. Und der große Grachtengürtel, also das war der ganz breite, das ist der mit den ganz teuren Häusern, also der besonders gute Wohngebiet, die Prinzengracht und die Kaisersgracht und Königsgracht und wie die alle heißen, die gibt es da. Und dort wurden elegante Häuser mit weitläufigen Gartenanlagen auf der Rückseite angelegt und mit so geometrisch angelegten Gärten. Das kann man sich ganz schön auch bei Google Maps mal wieder angucken. Da sieht man heute noch, dass da Gärten angelegt wurden, die dann aber auch komplett von Häusern zu allen Seiten umschlossen waren. Also man kam nur durch das eigentliche Grachtenhaus in den Garten und wieder zurück. Tulpen wurden spärlich gepflanzt, damit sie wie ein Einzelkunstwerk in einem Rahmen aus brauner Erde bewundert werden konnten. Künstler malten die Tulpen in ihren Stillleben. Manche Tulpensammler beauftragten sogar Künstler, ihre Kostbarkeiten so zu porträtieren, als seien sie kleine Persönlichkeiten. Verständlich, so konnte man sich an seinen Schönheiten erfreuen, auch wenn diese längst verblüht waren. Was ja bekanntlich jedes Mal sehr schnell geht. Nach maximal 14 Tagen ist die Blütezeit nämlich schon vorbei. Ungefähr im Jahr 1623 beschrieb der berühmte englische Autor von Kräuterbüchern, Apotheker und Botaniker John Parkinson, bereits alle gezüchteten Tulpensorten. Er teilte sie in drei Gruppen nach den Blütezeiten der Tulpe ein. Früh, mittelfrüh und spät. Diese Einteilung wird auch heutzutage noch verwendet. Großbritannien spielt also immer noch eine große Rolle beim Züchten und Administrieren von neuen Tulpensorten. Tulpen wurden in kürzester Zeit in großen Teilen von Europa beliebt. Aber es waren vor allem die Reichen, die sich diese Blume leisten konnten. Die Tulpe wurde nämlich immer teurer. Und 1634 brach die Tulpenmanie aus. Auch Tulpenwahn, Tulpenhysterie oder Tulpenfieber genannt. Der Handel mit Blumenzwiebeln während dieser Periode der Tulpenmanie war ein wahrer Windhandel und die erste Spekulationsblase in den Niederlanden und die erste verzeichnete Spekulationsblase überhaupt weltweit.
Krass.
In diesem spekulativen Handel wurden Tulpenzwiebeln gekauft und verkauft, ohne dass Geld oder Ware den Besitzer wechselten. Dieser Wahnsinn trieb die Preise so hoch, dass eine Tulpenzwiebel denselben Wert hatte wie ein Grachtenhaus.
Nee.
Eine Tulpenzwiebel. Denselben Wert wie ein Grachtenhaus. Zum Vergleich. Ich wollte das ja sicherlich zu der Zeit auch mal ein bisschen einschätzen können. Ein Zimmermann verdiente um das Jahr 1630 250 Gulden im Jahr. Rembrandt erhielt für seine Nachtwache, sein berühmtestes Bild, ein Honorar von 1600 Gulden und ein Grachtenhaus, zum Beispiel an der Prinzengracht, kostete rund 10.000 Gulden. Tulpen kosteten je nach Sorte mehrere tausend Gulden. Als Königin der Tulpen galt wegen ihrer Schönheit die Semper Augustus oder auch Rembrandt-Tulpe, eine weiß- oder cremefarbene Tulpe mit roten Streifen, die es heute nicht mehr gibt. Sie kostete zeitweilig tatsächlich 10.000 Gulden. Der Name ist ein bisschen irreführend, da es kein Bild von Rembrandt Harmenssohn von Rhein, dem eigentlichen Namensgeber der Tulpe, gibt, das erhalten wäre. Also man geht davon aus, dass auch Rembrandt Tulpen gemalt hat, aber einen Beweis dafür gibt es nicht. Weil er eben in dieser Epoche gelebt hat und die Tulpen auch nach ihm benannt sind. Jedoch entstanden in der Epoche, die man auch als goldenes Zeitalter in den Niederlanden bezeichnet, viele Stillleben, die mit diesen geflammten Schönheiten, von denen man jetzt heute, wie erwähnt, schon weiß, dass diese ungewöhnliche Färbung auf eine Viruserkrankung zurückzuführen ist. Und die schönsten dieser Stillleben kann man übrigens auch tatsächlich im Rijksmuseum in Amsterdam bewundern. Den Höhepunkt der Spekulationsblase bildet eine legendäre Auktion. Wie das ablief, erzähle ich mal etwas detaillierter. Das interessiert dich ja bestimmt so als alten Börsenfanatiker. Am 1. Februar 1637 lädt der Haarlemer Geschäftsmann Peter Weinands Verwandte in sein Haus. Das Thema bei Tisch: Tulpen. Das Thema zu der Zeit überhaupt. Während des Essens bietet ein Gast einer Witwe namens Gertrud Schrut für 1400 Gulden Zwiebeln der beliebten Sorte Switzer an, die sich wegen ihrer rot- und gelb gestreiften Blüten seit kurzem größter Beliebtheit und Nachfrage erfreut. Erst zögert die Witwe, dann willigt sie ein. Ein anderer Gast hat ihr nämlich versichert, sie werde die Zwiebeln zu einem späteren Zeitpunkt zu einem sehr viel höheren Preis verkaufen können. 4 Tage später kommt es in der Hauptwache von Alkmaar zur Versteigerung von Wouter Bartholomeus Winckels Tulpen. Die Auktion ist zuvor in mehreren Städten angekündigt worden, um möglichst viele Käufer auf das Ereignis aufmerksam zu machen. Doch da die Tulpenzwiebeln in Winckels Garten eingegraben sind, kann niemand sie begutachten oder gar ein Exemplar mitnehmen. Sie werden bis zum kommenden Sommer in der Erde bleiben und dann erst übergeben und bezahlt. Diese Form des Handels, ein Termingeschäft, bei dem ein Käufer verspricht, an einem festgelegten Tag in der Zukunft einen vorher bestimmten Preis für eine Ware zu bezahlen, ist nicht neu in Holland. Der Getreidehandel mit dem Baltikum wird etwa seit 1550 so geführt. Auch Waren wie Heringe oder Gewürze sind bereits verkauft, noch ehe sie die Niederlande erreichen. Obwohl diese Geschäfte üblich sind, gelten sie nicht als ehrliche Arbeit, sondern als Spekulation, als Glücksspiel. Da während des Abschlusses weder Geld noch Ware ausgetauscht werden, zählt für die Beteiligten vor allem eines, dass Käufer und Verkäufer einander trauen können und einander Sicherheiten bieten. Seriosität ist in den Niederlanden, die dank der Risikobereitschaft ihrer Kaufleute zu erfolgreichsten Wirtschaftsmacht Europas aufgestiegen sind, eine der wichtigsten Voraussetzungen für gelungene Geschäfte. Das gilt besonders für den Tulpenhandel, denn niemand kann vorhersagen, ob eine teuer verkaufte Zwiebel auch tatsächlich wie versprochen blühen wird. Die Zwiebeln können zudem krank oder beschädigt sein. Käufer und Verkäufern sichern sich daher auf vielfältige Weise ab. Verträge, oft von einem Notar aufgesetzt, besiegeln das Geschäft. Zeugen bürgen für die Ehrenhaftigkeit der Partner. Oder Schiedsleute werden eingeschaltet, um einen fairen Preis auszuhandeln. Als die Auktion jetzt also am 5. Februar 1637 in Alkmaar eröffnet wird, folgt Gebot auf Gebot. Und einige Tulpen erzielen nie gekannte Höchstpreise. Eine violett geflammte Wickeroy erhält den Zuschlag für 4203 Gulden, eine Admiral von Enkhuizen mit einer Brutzwiebel für 5200 Gulden. Insgesamt kommen fast 70.000 Gulden zusammen. Ein gewaltiger Gewinn. Allerdings steht der bislang nur auf dem Papier. Ja. Die erzielten Preise sind so außergewöhnlich, dass sie auf einem Flugblatt veröffentlicht werden. Es ist nicht klar, wer dieses Flugblatt aufgesetzt und verteilt hat. Doch kurz darauf beginnen die Preise zu fallen. Nicht überall sofort, aber nach und nach in fast allen Zentren des Tulpenhandels. Während in der einen Stadt noch rege gehandelt wird, kommt das Geschäft in der anderen schon zum Erliegen. Am 7. Februar scheint der Markt in Amsterdam einzubrechen. Bis heute ist der Grund dafür rätselhaft. Auf jeden Fall misstrauen die Käufer den hohen Preisen inzwischen. Und als sich nun noch die Nachricht verbreitet, dass wenige Tage zuvor bei einer Auktion in Haarlem eine Zwiebel keinen Käufer gefunden hat, wird aus Zweifel Panik. Viele Käufer erklären nun, die Zwiebel, die sie in den Wintermonaten zu Höchstpreisen erworben haben, weder entgegennehmen noch bezahlen zu wollen. Zu ihnen gehört auch die Witwe Gertrud Schrut, von der wir ganz am Anfang gehört haben, die sich nur ein paar Tage zuvor beim Abendessen im Hause Weinerts hatte ermuntern lassen, in Zwiebeln zu investieren. Die gewaltige Menge gebrochener Verträge erschüttert die Blümisten. Ebenso packt sie die Angst, dass die Vertragsbrüche folgenlos bleiben. Erst ein knappes Jahr nach dem Crash, Ende Januar 1638, beschließen die Bürgermeister von Haarlem, eine Kommission einzusetzen, die zwischen Verkäufern und Käufern vermitteln soll. Am 28. Mai verkünden sie, dass die nicht erfüllten Verträge gegen eine Entschädigung in Höhe von 3,5-5% des Kaufpreises annulliert werden können. Der Verkäufer behält seine Zwiebeln, die an Wert verloren haben. Die Verluste mögen für viele schmerzlich sein, sie treiben wohl dennoch nur wenige Blumisten in den Ruin. Da gibt es andere Quellen, die anderes behaupten, dass da einige am Hungertuch genagt hätten danach. Das ist nicht so ganz einheitlich, wo, je nachdem, wo man liest. Etliche Beteiligte sind wohlhabende Kaufleute, die bei anderen Geschäften viel höhere Summen einsetzen. Deswegen halte ich persönlich das für unwahrscheinlich, dass die durch eine Zwiebelspekulation dann gleich ruiniert waren. Was mit dieser Witwe war, ist dann vielleicht eine andere Geschichte. Dennoch erschüttert der Zusammenbruch des Tulpenmarktes die Gesellschaft, denn er offenbart, wie brüchig die Beziehungen zwischen Geschäftspartnern sind. Wem kann man noch trauen, wenn Versprechen gebrochen werden? Wenn sich ein Ehrenmann nicht wie ein solcher verhält. Die Tulpenmanie, der Zusammenbruch des Marktes, die Zeitgenossen sehen darin eine Warnung. Ein Lehrstück über die Falschheit und Vergänglichkeit irdischer Güter. Und eine Frage nach wirklichen Werten. Wie kann es sein, dass eine einfache Tulpe wertvoller ist als Gold? Als Lehrstück gilt die Tulpenkrise übrigens bis heute. Wieder und wieder führen Ökonomen sie an, um von einem irrationalen und verrückten Handel zu erzählen. Professoren unterrichten Studenten am Beispiel der Tulpe über spekulative Wagnisse. In Zeitungsbeiträgen wird der Tulpencrash als erste Spekulationsblase der Wirtschaftsgeschichte bezeichnet. Er wird als Blaupause für überhitzte Märkte der Gegenwart hervorgeholt oder für einen entfesselten Kapitalismus. Hast du davon schon gehört?
Nein, tatsächlich nicht.
Kannst du noch
nicht.
Gar nicht? Also nee. Tulpenhandel oder irgendwie sowas gar nicht? Nee. Gar kein Begriff?
Nee, gar nichts. Ich habe neulich gehört, Niederlande oder Belgien, glaube ich, ist die Börse entstanden.
Ja,
durch. Aber ich glaube schon
das
1400
ist der Tulpenhandel.
Irgendwas. Also, nee.
Genau das. Mhm.
Okay.
Also soweit ich weiß, ist das Mitbegründer oder Mitgrund für so einen Handel gewesen tatsächlich. Mhm.
Ja. Naja, aber von den Tulpen her, ich habe dir ja neulich mal so ein erzählt so von so einem Beispiel, ja, wo die Börsianer von Tulpen und Zwiebeln irgendwie reden und so, ne? Dann kauf doch nicht die Tulpe, sondern kauf doch lieber die Zwiebel, dann hast du später nochmal mehr davon. Irgendwie so gibt es so Vergleiche, die man so ziehen kann, aber ich krieg's nicht mehr genau zusammen. Da hatten wir es von Tulpen, Zwiebeln und der Börse. Ja. Aber von der Geschichte habe ich tatsächlich noch nie gehört.
Ja. Nach nur 3 Jahren, im Jahr 1937, endet also die Tulpenmanie mit dem ersten Börsencrash der Geschichte, in dem Tulpen zeitweise 200 Mal so teuer waren wie Gold. Aber es endet nicht die Faszination für die Tulpe an sich. Im 17. Jahrhundert, also rund um die Zeit, wurden sogar spezielle Vasen für Tulpen hergestellt. Die sogenannten Tulpenvasen haben häufig eine eher rundliche Form und dann so mehrere Öffnungen, ich weiß nicht, hast du bestimmt schon mal gesehen, in die jeweils eine Tulpe gesteckt werden konnte. Diese Vasen wurden größtenteils in Delft, das hatten wir ja auch schon mal, oder in China hergestellt und entweder mit Delfter Blau oder chinesischem Dekor geschmückt. Die Tulpenvase diente vor allem als Dekoration. Da die Tulpen so teuer waren, wurden die Blumen pro Stück verkauft. Auch diese Vasen kann man heutzutage in Museen bewundern. Die Tulpenzucht heutzutage ist ein wichtiger Wirtschaftszweig für die Niederlande, auch für den Tourismus. In der Tulpenzeit von Mitte März bis Mitte Mai blühen die Tulpen in Nordholland zum Beispiel millionenfach. Da eine Anzucht einer Tulpe aus einem Samen 7 bis 10 Jahre bis zur Blühfähigkeit braucht, werden Tulpen vegetativ vermehrt, also durch Teilung. Eine neue Kreuzung braucht sogar 20 bis 30 Jahre, bis die neue Sorte in den Handel kommen kann. Eine Tulpenzucht ist ein faszinierender Vorgang. Eine Tulpenzwiebel wird im Herbst gepflanzt. Die Erde wird ausreichend gedüngt. Auf den Tulpenfeldern in Holland wird die Erde danach mit Stroh bedeckt, um die Zwiebeln vor zu viel Frost zu schützen. Die Zwiebeln brauchen zwar die Kälte, um eine schöne Blüte im Folgejahr auszubilden, allzu kalt sollten die empfindlichen Zwiebeln aber auch nicht werden. Im Frühjahr blühen die Tulpen dann nur kurz, denn der Tulpenzüchter köpft die Blume und die Blütenblätter werden kompostiert. Der Züchter interessiert sich nämlich nicht für die Blüte, sondern nur für die Zwiebeln. Diese bildet, wenn ihr die Blüte genommen wird, eine oder mehrere Tochterzwiebeln, die im folgenden Jahr blühen werden. Die Tochterzwiebeln können jedoch nur ausreichend Energie entwickeln, wenn die Blüte geköpft wird. Die Tochterzwiebeln werden im Herbst neu gepflanzt, die Mutterzwiebeln kommen in den Handel und damit in unsere Gärten. Am besten gedeihen Tulpen in sandigem Boden, müssen aber ausreichend gewässert werden. Hat man Angst, dass der Frost den Zwiebeln schadet, kann man sie in Körben in den Boden bringen und im Sommer wieder aus dem Boden holen, um sie dann in einem kühlen Keller zum Beispiel im nächsten Winter zu lagern. Seit 1930 produziert auch Deutschlands größter Tulpenzüchter in Deutschland Tulpen. In Schwaneberg in der Nähe von Magdeburg zieht die Familie Degenhardt-Sellmann auf 400 Hektar Land jedes Jahr ein Blumenmeer auf. Und das schon in der fünften Generation. Gegründet von Ernst Degenhardt schon 1905, werden ab 1930 in seiner Gärtnerei neben Blumenkohl auch Blumenzwiebeln kultiviert. Jedes Jahr zur Tulpenblüte reisen Fotografen und Schaulustige zu den Schwaneberger Feldern, womit die Familie kein Problem hat und sich sogar darüber freut, wenn sie mit den Blumen die Menschen begeistern. Die Tulpen, die es in den Supermärkten bereits ab Dezember zu kaufen gibt, wachsen übrigens nicht auf Feldern, sondern in riesigen Gewächshäusern in Körben. Bei ihnen werden Pflanze und Zwiebel maschinell voneinander getrennt auf einem Fließband. Das ist nochmal ein ganz anderes Verfahren als in der Tulpenzwiebelzucht. Die Tulpenblüte der Saison 2024 ist übrigens bereits offiziell beendet. Die Zwiebeln dieser Saison lassen sich ab ca. September im Handel erwerben und im Herbst im Garten auspflanzen. Macht euch doch schon mal einen Vermerk in den Kalender, wenn ihr denn einen Garten habt. In den Shownotes findet ihr zwei niederländische Online-Versandhändler für besonders schöne Tulpensorten. Und wer im Herbst oder Sommer noch nach Amsterdam kommt, der kann auch besonders schöne Sorten auf den Märkten oder im Amsterdamer Tulpenmuseum kaufen.
Wir bekommen übrigens kein Geld dafür.
Nein.
Und keine Tulpen.
Als ich vor ein paar Jahren mal da war, habe ich meinen Eltern tatsächlich im Tulpenmuseum eine Tüte historischer Tulpen mitgebracht. Also da gibt es so historische Tulpensorten, die man dann da kaufen kann. Ich glaube, für 5 € damals habe ich so eine Tüte gekauft und haben sie sich im Garten eingepflanzt, rund um ihren Teich, und die haben wirklich, also wunderschön geblüht, zum Teil über mehrere Jahre. Ne? Also nicht alle sind wiedergekommen, das kommt ja immer wieder gesagt auf die Bodenbeschaffenheit an. Es waren so weiße Blüten mit auch so roten Streifen und Flecken und so einem roten Rand, glaube ich, obendran. Mhm. Die waren wirklich ganz, ganz toll.
Cool.
Ich habe mir auf jeden Fall schon ein Häkchen im Kalender gesetzt. Ich werde im Herbst nochmal wieder versuchen, ein paar Blumenzwiebeln zu erwerben. Vielleicht ein paar besonders schöne. Es gibt ja auch so gefüllte Tulpen mittlerweile, die eher fast aussehen wie Rosen. Aber da werde ich mir nochmal ein paar in den Vorgarten setzen. Mein Vorgarten ist nämlich für Tulpen gut geeignet. Hinten bei mir im Garten, der Boden ist ein bisschen zu lehmig. Da vergammeln mir die Tulpenzwiebeln regelmäßig.
Okay.
Meine Mama hat letztes Jahr, die hat so eine Zinkwanne, und dann hat sie da Erde rein und Blumenzwiebeln, und dann hat sie eine ganz tolle blühende Zinkwanne gehabt mit ganz vielen verschiedenen Tulpen. Das sah ganz toll aus.
Sehr schön. Ja, wir wollten ja auch schon mal los, ne? Letztes Wochenende war das letztes, als ich bei dir war, wo du gesagt hast, wir machen Fotos von Tulpenfeldern. Und dann war das aber doch ein bisschen zu spontan, weil wir hätten dann doch einige Stunden Fahrzeit gehabt.
Ja, also bis nach Nordholland oder in die Küstenregionen, wo halt eben die Blumenfelder, die Tulpenfelder sind schon noch so 2 Stunden Autofahrt von mir aus. Ja. Das ist vielleicht dann doch ein bisschen weit.
Ja, aber Maaskantje will ich ja mal besuchen.
Ja.
Von daher. Insider wissen, was das ist.
Ja. Schickt uns gerne mal, wenn ihr da schon mal wart, bei diesen Tulpenfeldern oder Tulpenblüte in Holland oder vielleicht auch, ihr kommt aus der Nähe von Magdeburg und ihr kennt vielleicht sogar die Gärtnerei Degenhardt-Sellmann und habt da schon mal Tulpenfelder fotografiert. Da gibt es auch Selbstpflückerfelder. Und hier übrigens, Selbstpflückerfelder, das wird nicht abgeschnitten, sondern da wird die Tulpe wird aus dem Boden gezogen. Also die Zwiebel bleibt drin, aber die löst sich dann von der Zwiebel. Dann zupft man einfach nur dran. So pflückt man eigentlich Tulpen.
Krass. Wusste ich
kräftig
auch
zupfen.
Siehst du, da haben wir alle wieder was gelernt heute. Verrückt.
Ja.
Sehr gute Geschichte.
Wer hätte gedacht, dass die Geschichte der Tulpen auch irgendwie die Geschichte der Börse ist.
Nee, das wusste ich auch nicht. Also wie gesagt, so das war so ein Beispiel, ne, mit diesem Tulpen und Tulpenzwiebel. Das war ja nur so ein, wie sagt man, Akronym oder Synonym oder irgendwie so. Das hatte jetzt nichts wirklich mit der Tulpe zu tun. Und das mit der Börse, wie gesagt, das ist mir neulich irgendwann, aber da haben die das auch nicht in Verbindung mit Tulpen gebracht, einfach nur gesagt, dass die Börse ja da in Holland entstand, ne, irgendwann 14, 1600, keine Ahnung. Aber dass das jetzt so zusammenhängt, naja, das wusste ich auch noch nicht. Ja. Das ist mein größter Horror, wenn ich eine Geschichte habe, die ich euch vorlese und du die schon kennst und alle anderen wahrscheinlich auch sagen, ja komm, kenne ich ja alles schon. So ein bisschen der Anreiz, immer wieder was zu finden, wo jeder was von lernen kann, was also noch nicht so bekannt ist.
Ja, ursprünglich wollte ich mal die Geschichte der Zwiebel an sich erzählen. Hab dann aber gemerkt, das ist so umfangreich, weil die Zwiebel ist halt schon seit 5000 vor Christus irgendwie bekannt als und auch schon bei den alten Ägyptern als Speisezwiebel und so weiter. Mhm. Das wäre einfach ein bisschen zu ausufernd geworden. Ja. Deswegen habe ich mich dann halt nur noch auf die Tulpenzwiebel beschränkt. Aber die ist halt auch schöner. Ne? Ja. Also die blüht halt auch schöner als so eine Speisezwiebel.
Ja. Ja, aber das ist aber auch immer so, ne? Das hatte ich auch schon ein paar Mal, dass man so ein Thema hat und dann merkt man während der Recherche, boah, da steckt noch so viel rechts und links hinten dran, da könnte man noch unendlich weitermachen, aber wir bleiben jetzt mal hier auf dieser Schiene, auf der ich jetzt angefangen habe. Das ist dann schon ein bisschen schade, ne? Weil man ja auch ehrlicherweise in 2, 3, 4 Wochen setzt man sich nicht hin und sagt, jetzt erzähle ich das Gleiche nochmal, aber ein bisschen abgewandelt. Mit den ganzen Drumherum, was es da noch gibt. Nee, genau.
Also jetzt müsst ihr euch natürlich die ganzen tollen Rezepte, die ich hatte für Zwiebelkuchen, Zwiebelsuppe und ich weiß nicht, die ganzen anderen Gerichte mit Zwiebeln, die ich ja so sehr liebe, die müsst ihr euch jetzt leider aufs Mettbrötchen schmieren.
Ja, genau. Wir müssen einen anderen Podcast finden. Ja. Oder wir machen noch einen Podcast Kulinarisches mit Nicole und Olli.
Ja.
Aber Olli dann nur in Klammern.
Weil ich und wenn ihr uns mal so was nebendran. Gutes tun wollt, dann schickt uns doch Tulpenzwiebeln. Genau. Und total passend, also ich habe das vorgestern noch weiter recherchiert. Meine Schüler haben gearbeitet und währenddessen habe ich manchmal so ein bisschen Freilauf, während die Fotos machen. Und dann habe ich noch mal so ein bisschen im Internet gegoogelt nach Tulpenzwiebeln und mit einmal kamen meine Schüler wieder, die bei Kaufland gewesen waren und für irgendwie einen Euro noch so einen Bund Tulpen ersteigert hatten, die fotografiert haben und mir dann hinterher geschenkt haben. Ich habe also tatsächlich einen Bund Tulpen jetzt gerade in meinem Wohnzimmer aufstehen. Als hätten die es geahnt, wirklich. Ja, genau. Als hätten die es gerochen. Ich fand es so ein bisschen niedlich.
Sehr gut.
Ja.
Ja, cool. Wie heißt denn deine Folge?
Tja.
Weiß noch nicht.
Nee. Habe ich mir noch nicht so Gedanken drüber gemacht. Vielleicht Delband?
Delband?
Der Geliebte oder die Geliebte?
Oh.
Persisch.
Ja gut, die Zuhörer und ZuhörerInnen wissen es ja jetzt schon, ne? Die haben ja das schon gelesen und draufgeklickt.
Ich habe tatsächlich auch eine Schülerin gefragt, weil Persisch ist ja mit dem Arabischen verwandt. Mhm. Ne? Die versteht Persisch und sie kann es nicht besonders gut sprechen, aber sie versteht Persisch. Und die habe ich auch gefragt, ob sie mit dem Wort Delband was anfangen kann. Und sagt sie, ja, das weiß ich, was das heißt.
Okay.
Und das Del von Herz kam, das habe ich auch von ihr.
Cool. Sehr interessant. Sprachen generell sehr, sehr interessant.
Also ich überlege mir noch was. Oder die tolle Knolle. Nee, das passt nur zur Zwiebel, ne?
Die tolle Knolle. Ja, da können wir mal schauen. Aber was ihr auf jeden Fall in der Zwischenzeit machen könnt, wer es noch nicht gemacht hat, wer es noch nicht mitbekommen hat, wir sind nominiert für den Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Beste Information. Es läuft immer noch bis 20. Mai. Also heute ist ja erstmal der 3. Mai, wenn ihr das hört. Ne? Also es ist noch 17 Tage Zeit abzustimmen. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, ne? Fragt eure Kinder.
Ruft uns an.
Ruft uns an. Wir erklären euch das sehr, sehr gerne. Schreibt uns. Alles, was ihr braucht, ist in den Shownotes. Da ist der Link. Einfach draufklicken, bisschen runterscrollen und dann auf Voten drücken. Und in den Shownotes findet ihr natürlich auch unsere Website. Da ist auch ein Button, wo man draufklicken kann. Ihr könnt uns auch E-Mails schreiben. Und du hast noch was?
Und ihr könnt auch mehrfach abstimmen. Ihr braucht dafür aber mehrere Endgeräte. Also man kann mit einem und demselben Endgerät nur einmal abstimmen. der merkt sich die IP-Adresse. Und wenn ihr mehrfach abstimmen wollt, müsst ihr mal einmal vom Handy, mal einmal vom iPad und dann noch vom Handy der Oma und vom Handy der Mama und das vom Handy ja des der Papa und Papa und die, eure Kinder, die können auch alle abstimmen. Und einfach mehrfach, komm, mach
mal. Also ich wusste, dass das geht. Ich wollte es jetzt bloß nicht so sagen.
Doch, ja, komm. Wir haben doch nur so wenig Zuhörer. Ja, wir haben doch eh keine Chance. Dann müssen wir denen jetzt wenigstens sagen, dass wir hier mal mehrfach abstimmen können. Komm, zack, zack.
Oder was wir natürlich auch machen könnten, dass ihr in den nächsten 14 Tagen noch ganz viel euren Freunden, Bekannten, Verwandten, Arbeitskollegen von diesem Podcast erzählt.
Wusstet ihr schon von der Tulpenmanie? Ja. Sag das doch mal weiter.
Ich habe ja jetzt auch ein bisschen Werbung gemacht. Ich habe das nämlich auf, ich hatte ein privates und ein geschäftliches Facebook eigentlich, ne, weil ich das nicht so mischen wollte. Jetzt habe ich es gemischt. Jetzt fragen mich natürlich ganz viele Kollegen. Ich wusste gar nicht, dass du Podcasts machst. Ne? Jetzt hoffe ich natürlich auch, dass die auch alle mal reinhören.
Hallo, liebe Kollegen von Olli.
Ich habe jetzt auch eine Kundin, die mir gesagt hat, also jeden Morgen, wenn ich auf die Arbeit fahre, da fahre ich ja so eine Dreiviertelstunde, da höre ich mir jetzt von Folge 1 habe ich jetzt angefangen und höre jetzt Stück für Stück alle Folgen durch. Genau. Ja, und auf LinkedIn habe ich das neulich auch mal gepostet und da haben dann direkt die beiden Geschäftsführer meines Unternehmens haben das mal geliked und sich angeschaut. Also ich bin gespannt.
Ja, wir werden aber nicht zukünftig die Geschichte deines Unternehmens erzählen.
Nein,
das müssen sie sich dann,
da
müssen sie einen eigenen Podcast für gründen.
Genau.
Ja, gut, dann genießen wir jetzt noch das Frühlingswetter und die letzten Tulpen, die im Garten noch blühen. Ich habe bei mir hinten im Garten also ein schattiges Plätzchen. Die Tulpen sind jetzt erst erblüht. Das sind sogenannte spätblühende Tulpen. Mhm. Und an denen werde ich mich jetzt heute noch erfreuen.
Ja, und dann werden sie geköpft, ne? Weil du weißt, dann sind die Zwiebeln ja wertvoller.
Also. Ja, genau. Dann schneide ich die jetzt ab. Das ist jetzt erstmalig ein Grund für mich, Blumen abzuschneiden.
Siehste?
Aber die werden halt nur geköpft. Also die Blätter werden normalerweise stehen gelassen und die Blätter ziehen sich wieder in die Zwiebel zurück. Und dadurch zieht die tatsächlich nochmal Kraft aus den Blättern auch in die Zwiebel zurück. Also ich muss da wirklich nur die Köpfe abschneiden. Also brauche ich jetzt auch so eine Delfter Tulpenvase für, weiß ich nicht, wie viel die jetzt mittlerweile wert ist. Aber so ein Ding brauche ich auf jeden Fall auch, damit ich da jetzt demnächst die Tulpenköpfe reinstecken kann.
Ja, mit Köpfe abschneiden hatten sie es im Mittelalter einfach. Ist so.
Ja, ist ja, Mittelalter ist ja nun wirklich noch eine andere Phase gewesen, bitte.
Okay.
Ja.
Dann kommen wir zum Ende, verabschieden uns. Wie gesagt, natürlich folgen, teilen, könnt ihr das auch auf den sozialen Medien gerne, ja, dass ihr diese Podcast-Folge oder irgendwas oder den ganzen Podcast irgendwie teilt, den Link oder so, ja, das geht auch und da freuen wir uns natürlich immer gerne. Folgen, liken und bewerten und jedem davon erzählen.
Gut.
Und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Das wäre dann am 16. Mai.
Bis dahin.
Tot ziens. Dach.